Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 22. März. So klangen die Berliner Philharmoniker am vergangenen Wochenende. Lockdown light, 1000 Gäste wurden mit einem negativen Corona-Test zugelassen, im Gebäude dann Maskenpflicht, man saß mit Abstand und ohne Prosecco in der Pause. Die Zuschauer waren trotzdem mehr als zufrieden nach einem Jahr der philharmonischen Dürre, wie sie dem RBB bereitwillig mitteilten.
Es war so genial, das können Sie sich nicht vorstellen. Kirill Petrenko ist auf seinem Podest herumgesprungen. Es war toll.
Es war ein fantastischer Tschaikowski und ein unglaublicher Rachmaninow.
Ein Himmelsgeschenk. Ich wünschte mir nur, dass wir das bald wieder dreimal in der Woche machen können.
Überall im Land regt und rührt sich was. Die Kanzlerin flirtet zwar mit der Ausgangssperre, die heute beraten werden soll, aber die Bürgermeister in Berlin und anderswo lassen sich was einfallen.
Ein Hauch von Normalität kehrte zurück im Rostocker Ostseestadion beim Duell Hansa gegen den Halleschen FC. Zuschauer mit dabei, 777.
In Rostock fand in der dritten Liga erstmals seit gefühlten Ewigkeiten wieder ein Profispiel vor Publikum statt. Den Rostocker Spielern hat die Unterstützung von den Rängen gegen den Halleschen FC sehr geholfen.
Das 1:0 in Minute 7 vor 777 euphorischen Fans, die das natürlich richtig genossen.
Und auch am Berliner Ensemble, einst von Bertolt Brecht gegründet, wurde Theater gespielt am Wochenende. Panikherz von Stuckrad Bache. Im Zuschauerraum nur negativ getestetes Publikum. Der Intendant Oliver Reese hatte zwar keine Panik im Herz, aber Respekt vor dem Abend, den hatte er schon.
Natürlich ist uns allen mulmig. Nur heißt das ja nicht, dass es nicht genaue Regeln geben kann, nach denen nicht unterschiedliche Angebote ganz speziell möglich oder auch nicht möglich sind.
Auch in Bonn blüht neues Leben. Am Wochenende öffnete endlich die Ausstellung Hits und Hymnen ihre Pforten fürs Publikum. Nach Voranmeldung, na klar, konnte man sich dort die rund 500 Exponate anschauen und anhören, die das spannungsreiche Verhältnis zwischen Musik und Politik nach 1945 in der Bundesrepublik und auch in der DDR charakterisiert. Ina Deta hat in dieser Ausstellung, die sich einem großen Zuspruch des Publikums erfreute, ihren ganz großen Auftritt. Die neue deutsche Welle wird mit ihr politisch Frauenpower. Auch Udo Jürgens politisiert erst sich und dann den Schlager, was damals eine Sensation war. Er macht die Scheinheiligkeit des Kleinbürgertums zum Thema.
Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer ohne Trauschein sind.
In das ehrenwerte Haus.
Hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, ziehen Sie hier aus.
Hey, hey, hey.
Denn eine wilde Ehe, das passt nicht
in dieses ehrenwerte Haus.
Gunter Gabriel ist plötzlich nicht mehr nur Country-Sänger, sondern Arbeiterfreund. Hätte die SPD dieses Lied zu ihrer Hymne erklärt, es ging ihr heute besser.
Ich sage hey, hey, hey Boss. Boss, ich brauche mehr Geld, viel mehr Geld.
Ein eigener Raum innerhalb der Ausstellung ist Wolf Biermann gewidmet. Zum 25. Jahrestag des Mauerfalls durfte er, wir erinnern uns, im Bundestag hochoffiziell der Linkspartei nochmal zeigen, was er von seiner Ausbürgerung 1976 und insgesamt vom DDR-Regime hielt.
Herr Lammert, ich freue mich, dass Sie mich hierher gelockt haben. Und ich ahne schon, weil ich Sie ja als Ironiker kenne, dass Sie hoffen, dass ich den Linken ein paar Ohrfeigen verpasse. Strafe genug, dass Sie hier sitzen müssen, dass Sie das anhören müssen. Und ich weiß ja, dass die, die sich Linke nennen, nicht links sind, auch nicht rechts, sondern reaktionär. Dass diejenigen, die hier sitzen, der elende Rest dessen sind, was zum Glück überwunden ist. Ich habe euch zersungen mit den Liedern, als ihr noch an der Macht wart.
Zu seiner Ausbürgerung hatte das bis heute legendäre Konzert in Köln geführt, wo Wolf Biermann von denen singt, die das halbe Land verlassen haben.
Der Stacheldraht wächst langsam ein, tief in die Haut, in Brust und Bein, ins Hirn, in graue Zellen. Und wenn du weg willst, musst du gehen. Ich hab schon viele abhauen sehen aus unserem halben Land.
Fazit: Ich wollte ja nur sagen, egal ob Bonn, Rostock und Berlin, ob Fußball, Musik oder Theater, jenseits von Corona, Frust und der heute wieder tagenden Kanzlerrunde zum selben Thema, es tut sich was im Lande. Öffnung ist möglich. Wir brauchen alle Urlaub vom Lockdown und können dafür ja nicht ständig nach Mallorca zu Jürgen Drews fliegen.
Ich baue dir ein Schloss.
Wir bleiben beim Thema und hören Boris Palmer, grüner Oberbürgermeister von Tübingen, mit einem eigenen, erfrischend pragmatischen Öffnungskonzept.
Also wir haben den gesamten Einzelhandel wieder öffnen können und wir haben außerdem zusätzlich die Außengastronomie geöffnet und ganz wichtig eben Kino und Theater haben auf.
Außerdem unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski analysiert, warum bei den Anlegern des Erdölriesen Saudi Aramco Krisenstimmung herrscht. Und wir schenken unsere morgendliche Aufmerksamkeit Ringo Starr. Und dann auch noch dem fleißigsten Sänger im Lande, dem Rotkehlchen.
Wir wollen erreichen, dass wir ab dem zweiten Quartal so schnell wie möglich, so flexibel wie möglich mit dem Impfen in Deutschland vorankommen. Die Devise lautet Impfen, Impfen, Impfen.
Bis dahin heißt es warten, warten, warten. Denn die Appelle der Bundeskanzlerin sollen Tatendrang und Aufbruchstimmung vermitteln. Aber die Realität ist, dass Deutschland beim Impfen eine lahme Ente ist, die einfach nicht vorankommt. Daran wird auch das heutige Bund-Länder-Treffen nichts ändern. Neue Wege, alternative Vorschläge, frische Ideen, wie das Leben wieder öffnen kann, zumindest schrittweise, das alles ist jetzt gefragt. Am Wochenende hatten wir dazu die Initiatoren von No Covid in einem einstündigen Sonderpodcast. Und mein Kollege, der Vize-Chefredakteur von The Pioneer, Gordon Ripinski, hat dazu mit Boris Palmer gesprochen. Seit 2007 ist er der grüne und streitbare Bürgermeister von Tübingen. Und er tut eben genau das, neue Wege beschreiten. Und er tut das mit einem Konzept, das dank intensiver Testung Öffnungen des Alltagslebens erlaubt. In Tübingen kann man wieder einkaufen, man kann ins Theater gehen und man kann, sobald das Wetter mitspielt, auch im Biergarten draußen sitzen. Das ganze Gespräch gibt es auf thepioneer.de und die wichtigsten Auszüge gibt es jetzt für Sie im Morning Briefing Podcast.
Herr Palmer, wie fühlt es sich so an, mal wieder in einem Theater sitzen zu können?
Ich habe wirklich Gänsehaut über dem Rücken. weil ich zum ersten Mal seit einem Jahr wieder in einem Theater war und mit Menschen gemeinsam den Abend verbracht habe. Das war ein großartiges Gefühl.
Jetzt geht das nicht so ohne weiteres, sondern auch der Oberbürgermeister musste sich vorher testen lassen, richtig?
Absolut. Alle müssen sich testen lassen. Oberbürgermeister können genauso ansteckend sein wie jeder andere.
Das alles war möglich, weil Sie vor einigen Tagen in Tübingen ein Modellprojekt begonnen haben, auf das mittlerweile, das kann man glaube ich sagen, das ganze Land schaut. Wie ist Ihre erste Zwischenbilanz?
Wir können jetzt noch nicht sagen, was mit den Infektionszahlen passiert. Das Modell läuft erst den vierten Tag. Und man weiß ja, dass man erst so nach etwa 10 Tagen Effekte sieht. Was ich sagen kann, ist, dass die Menschen mitmachen, dass sie sehr diszipliniert sind, dass sie auch Wartezeiten an den Teststationen akzeptieren. Im Moment dauert es noch ein bisschen zu lang, dass wir aber nachsteuern können, dass wir mit dem DRK, mit unserer Pandemiebeauftragten Lisa Federle, viele Helfer gewinnen. Mittlerweile sind etwa 60 Personen an den neuen Teststationen im Einsatz den ganzen Tag, um die Tests zu ermöglichen und dass die Menschen es genießen. So viel kann man in der ersten Woche sicher feststellen.
Erklären Sie uns einmal, wie das genau in der Praxis funktioniert.
Wir haben mittlerweile 9 Teststationen in der Innenstadt aufgebaut. Dort können Sie einfach hingehen, einen Nasenabstrich machen mit einem der modernen Schnelltests, die nicht mehr tief in den Rachen eingeführt werden, sondern nur noch so wie Nase bohren. Mehr als 2 Zentimeter kommt der Wartebaustein nicht rein. Tut also nicht weh, dann wird es ausgewertet, dauert etwa 15 Minuten und wenn es negativ ist, ist fast immer der Fall, dann bekommen Sie einen Tübinger Tagespass ausgehändigt. Im Moment ist er noch aus Papier, nächste Woche wollen wir umstellen auf App und Handy.
Jetzt stelle ich mir das so vor, dass da wahnsinnig lange Schlangen sich bilden und die Bürger genervt sind, weil es alles nicht so funktioniert, wie man sich es in der Theorie vorstellt.
Wir sind mittlerweile bei 4.000 täglichen Tests angekommen. Wir haben, wie gesagt, die Zahl der Teststationen kontinuierlich erhöht. Und ja, es gab Spitzenzeiten, wo man warten musste. Aber das Gekrummel ist für mich fast nicht wahrnehmbar. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann treffe ich nur glückliche Leute, die sagen, ich kann jetzt endlich mal wieder einen Tag meines Lebens richtig genießen, shoppen, bummeln, einkaufen, einen Kaffee trinken. Das hat mir so lange gefehlt. Dafür nehme ich auch eine Schlange an der Teststation in Kauf.
Und was kann man dann jetzt genau mit so einem Testzertifikat in Tübingen machen?
Also wir haben den gesamten Einzelhandel wieder öffnen können. Da sind ja in vielen Kreisen mittlerweile auch schon wieder viele Geschäfte geschlossen, bei uns nicht. Und wir haben außerdem zusätzlich die Außengastronomie geöffnet. Da muss ich leider sagen, in der ersten Woche war das eine Sache für sehr hartgesottene. Ich habe mich einmal rausgesetzt, aber bei 2 Grad Außentemperatur ist jetzt nicht für alle interessant. Nächste Woche wird es 12, 15 Grad warm in Tübingen. Da rechne ich mit einer großen Zahl von Sonnenanbetern in den Cafés. Und ganz wichtig, eben Kino und Theater haben auf. Und gerade Kino, Theater, die Kultur haben am meisten gelitten. Die wurden ja als erste geschlossen im letzten November. Und die Menschen brennen darauf, das wieder zu erleben.
Jetzt haben Sie die Theater geöffnet und natürlich sind die Menschen vorher getestet worden. Andererseits weiß man natürlich auch, es gibt Ungenauigkeiten und wenn sich dann in so einem engen, stickigen Raum vielleicht nur einer oder eine befindet, der oder die infiziert ist, dann kann das schon zu viel sein. Gab es weitere Sicherheitsvorkehrungen, die Sie ausprobieren?
Sie haben völlig recht, die Tests sind nicht zu 100% sicher. Sie fischen aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die stark infektiösen angestellten Menschen heraus. Wenn jemand beim Test nicht anschlägt, hat er eine geringe Viruslast und ist vermutlich nicht besonders ansteckend. Aber weil wir wissen, dass es nicht 100% sicher ist, halten wir an allen anderen Regeln fest. Das heißt, im Theater gibt es nur 70 statt 300 Plätze. Es gibt Abstand zwischen den Haushalten. Die Maske muss während der ganzen Vorstellung aufbehalten werden. Es gibt keine Getränke im Foyer. Da würde man die Maske ja wieder abnehmen. Also alle Regeln, die wir entwickelt haben in der Pandemie, gelten weiter. Und zusätzlich bringt der Test dann die nötige Sicherheit, um öffnen zu können, wo andernorts geschlossen ist.
Das ganze Experiment ist ja auch der Versuch, insgesamt Kreativität in die Corona-Politik zu bringen. Fehlt es Ihnen an alternativen Ansätzen in Deutschland?
Ich bin schon seit einem Jahr ziemlich frustriert darüber, dass wir immer nur in der Lockdown-Strategie feststecken. Am Anfang hätte nach meiner Meinung nach das Cocooning, also der Schutz der Risikogruppen, eine viel stärkere Bedeutung haben müssen. Denn es war ja sehr früh klar, dass vor allem die Menschen über 65 gefährdet sind durch dieses Virus, während es für Jüngere keine besondere Gefahr darstellt, jedenfalls keine andere als zum Beispiel die Grippe oder auch das Autofahren von der Dimension her. Das hat man in Deutschland weit von sich gewiesen und das hat sich fortgesetzt mit der Corona-Warn-App. Die dient vor allem dazu, Daten zu schützen, Sie schützt aber nicht vor den Viren. Wir haben dann viel zu spät mit der Impfstoffbeschaffung begonnen. Auch da war nicht der notwendige Drive drin. Und mit den Schnelltests ist es genauso gegangen. Also alles, was man tun könnte, um den Lockdown zu lindern oder ganz zu vermeiden, wie das einige Länder ja durchaus geschafft haben. Ich nenne jetzt nochmal Taiwan und Südkorea als Beispiele. Das haben wir in Deutschland nicht hinbekommen. Stattdessen haben wir immer über Verbote und über Isolation und das Unterbrechen von menschlichen Kontakten geredet. Das finde ich jedenfalls nach einem ganzen Jahr Pandemie deutlich zu einseitig.
Ich mache Sie einmal zum Bundeskanzler Boris Palmer. Sie leiten die Runde am Montag. Was wäre Ihre Botschaft? Welche Akzente würden Sie setzen wollen?
Vielen Dank für die Ernennung. Wenn ich mal Bundeskanzler wäre, würde ich am nächsten Tag den Auftrag unterschreiben, die Corona-Warn-App wirksam zu machen. Nach meiner Überzeugung kann man die in 4 Wochen so programmieren, dass jedenfalls auf freiwilliger Datenbasis die Orte, die Zeiten, die Infektionskontakte protokolliert und dem Gesundheitsamt übermittelt werden. Und wenn da genug mitmachen, dann haben wir sehr schnell einen Überblick über die Infektionslage, wo eigentlich die Infektionsketten verlaufen. Und dann können wir die Kontaktverfolgung so schnell darstellen, dass die Leute tatsächlich in Quarantäne gehen, bevor sie jemand anstecken. Das wäre der Schlüssel zum Management jeder Pandemie, die Atemwegsinfekte betrifft. Und dass wir das nicht machen, das finde ich wirklich völlig unverständlich.
Sie haben auch die Impfstrategie der Bundesregierung kritisiert. Was wäre da jetzt Ihr Wunsch? Würden Sie sich schnellere Zulassungen wünschen? Wünschen Sie sich, dass Sputnik mit in Deutschland verwendet wird? Größere Impfabstände zwischen der ersten und zweiten Impfung? Was würden Sie machen?
Man kann ja keine Impfstoffe zulassen, deren Hersteller keine Zulassung beantragt. Deswegen kommen der russische und der chinesische Impfstoff bisher wirklich nicht in Betracht. Aber wir haben heimische Hersteller und als Tübinger Oberbürgermeister möchte ich schon mal erwähnen, dass die RNA-Impfstoffe ja in Tübingen erfunden worden sind, dass CureVac produziert und dass auch diese Firma auf die Zulassung wartet. Ich würde dafür plädieren, eine Notfallzulassung zu nutzen. Das haben wir in Deutschland bisher nicht gemacht. Die USA sehr wohl. Notfallzulassung heißt, man lässt zu, wenn man sicher ist, dass der Nutzen größer ist als der Schaden. Und weitere Untersuchungen stellt man nicht mehr an. Das ist genau das, was man machen muss, wenn man in eine dritte Welle reinläuft und ansonsten nicht mehr viele Instrumente zur Verfügung hat. Ich plädiere für die Notfallzulassung des in Deutschland, in Tübingen entwickelten CureVac-Impfstoffs, damit der jetzt zeitnah zum Einsatz kommen kann.
Schauen wir mal einen Moment nach vorne. Es ist Spätsommer, der schwierigste Teil der Pandemie liegt dann womöglich hinter uns. Wie wird die Gesellschaft, wie wird Tübingen aussehen, aber auch darüber hinaus, wie wird es in Deutschland sein?
Ich glaube ziemlich fest, dass wir im Herbst die Impfungen weitgehend geschafft haben, dass die Menschen, die geimpft werden wollen, auch geimpft sind und dass wir dann weitgehend wieder die Freiheiten genießen können, die wir vor der Pandemie hatten. Es wird schon noch Zeiten geben, wo man die Maske trägt. Ja, das wird so sein und vielleicht ist dieses Jahr auch noch nicht die Zeit für Großveranstaltungen mit 10.000 Leuten in der Halle. Aber das Leben wird zurückkehren, auch in die Städte. Und jetzt hoffe ich nur, dass wir so gut durch die dritte Welle kommen, dass dann noch Geschäfte da sind, dass die Ladeninhaber nicht vorher zumachen mussten, weil ihnen das Geld und die Kraft ausgeht.
Herr Palmer, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke
Ihnen.
Wie können wir den Wohlstand zukünftiger Generationen weiterhin sichern? Und da ist Innovation wahrscheinlich einer der Treiber, die dazu führen, dass wir auch weiterhin wirtschaftlichen Aufschwung, damit Finanzierung, damit auch Steuergelder und so weiter produzieren, sehen aber aktuell in der Politik nicht so richtig die Hebel, die angegangen werden, um genau das zu ermöglichen. Und da sind Startups eine super Sache.
Sagt Fabian Scholz, ein Gründer aus Hamburg und der Neffe des Bundesfinanzministers und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Er sagt auch:
Ich glaube, das Hauptproblem ist, Deutschland ist aktuell ein Sanierungsfall.
Im The Pioneer Original Tech Briefing mit Christoph Käse kritisiert Fabian Scholz die Unbeweglichkeit der Politik und auch die des eigenen Onkels. Im Hinblick vor allem auf die gesetzliche Modernisierung der Mitarbeiterbeteiligung. Denn seit Jahren beschäftigt dieses Thema die Startup-Szene. Denn Mitarbeiter, die von den Gründern am Unternehmen beteiligt werden, sind steuerlich sehr schlecht gestellt. Gründergeist durchdringt die Menschen aber umso mehr, wenn sie die Sache des Unternehmens auch zu ihrer eigenen machen.
Beteiligung am Kapital treibt diesen Geist nachweislich in die ganze Firma. Doch der Gesetzgeber, hier in Gestalt von Olaf Scholz, schafft es nicht, die mentalen Hürden zu überwinden und die notwendigen steuerlichen Grundlagen zu schaffen, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch einfach und unkompliziert und ohne riesige Steuerforderungen am Unternehmen zu beteiligen. Denn heute ist es so, sobald einer Anteile bekommt, auch statt Gehalt, schlägt der Finanzminister gnadenlos zu, wie der Neffe von Olaf Scholz hier kritisiert.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Gesellschaft habe, die 1 Million Euro wert ist und ich übertrage meine Mitarbeiter 1% davon, dann muss er sofort in dem Moment, wo er diese Anteile erhalten hat, einen Steuersatz von vielen, vielen tausend Euro auf diese Anteile zahlen. Für Anteile, die ja an einem Startup sind, wobei wir wissen, dass 9 von 10 Startups aktuell scheitern und nicht sichergestellt ist, dass diese Anteile überhaupt jemals einen echten Wert haben werden.
Das gesamte Gespräch zwischen Christoph Käse und Fabian Scholz hören Sie auf thepioneer.de und wenn der Fabian da vom Olaf spricht, dann meint er nur den lieben Onkel.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Na, die Investoren im Ölgeschäft sind etwas angespannt und unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York, sie weiß warum. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hallo Gabor, einen schönen guten Morgen auch dir.
Saudi Aramco, der Erdölgigant aus Saudi-Arabien, hat ja einen massiven Einbruch beim Gewinn zu vermelden. Was, Sophie, ist genau der Hintergrund?
Ja, selbst eines der umsatzstärksten Unternehmen der Welt leidet unter einem winzigen Virus. Die Pandemie hat die Nachfrage nach Öl natürlich verringert, damit das Volumen und aus dem gleichen Grund ist der Preis gefallen, also haben sie pro Fass auch noch weniger umgesetzt. Das gigantische staatliche Ölunternehmen hat in 2020 einen Nettogewinn von 49 Milliarden US-Dollar nach 88 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 verdient. Damit ist der Gewinn um 44% gefallen. Wir müssen aber kein Mitleid haben. Das Ergebnis ist immer noch das höchste oder eines der höchsten aller börsennotierten Unternehmen weltweit. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen damit, dass sie die Investitionsausgaben senken werden von 45 Milliarden US-Dollar auf rund 35 Milliarden US-Dollar. Das also als eine Folge, die jetzt in dieses Jahr noch hineinreicht.
Und was wird in dieser Woche noch wichtig für die Anleger und Investoren? Gib uns, Sophie, einen kleinen Überblick.
Die Anleger starten die Woche natürlich mit zahlreichen Sorgen direkt, darunter die um die Handelsbeziehungen der USA mit China und die Sorge um die Zinsen für Staatsanleihen. Wie wird es da weitergehen? Im Kalender für diese Woche steht ein Intel-Update um neue Produkte. Quartalsergebnisse gibt es nur noch eine Handvoll, aber die hat es in sich. Am Dienstagabend berichtet zum Beispiel GameStop. Und da können wir auf jeden Fall Volatilität bei der Aktie erwarten. Ebenso bei AstraZeneca, nachdem Spanien ja den Impfstopp aufgehoben hat, kurz vorm Wochenende.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass man immer nur bei den Popgruppen auf die Sänger und die Gitarristen schaut. Die im Schatten sieht man nicht. Zum Beispiel die Menschen, die da am Schlagzeug sitzen. Das wollen wir heute Morgen ändern und rücken Ringo Starr dahin, wo er hingehört, ins Rampenlicht. Denn er hat am Wochenende seine neueste Produktion Zoom In vorgestellt. Lenny Kravitz und auch Paul McCartney sind daran beteiligt. Und erstmals verrät dieser Ringo Starr, welche zwei Songs aus seiner ganz besonderen Sicht, aus der Sicht eben eines Schlagzeugers, die beiden besten Beatles-Songs aller Zeiten sind. Zum einen nennt er da das weithin unbekannte Stück Rain. Und Paperback Writer. Also, hier werden heute Morgen mal die Taktgeber gewürdigt, die weitgehend unspektakulär im Maschinenraum des Rhythmischen stoisch ihren Dienst verrichten. Aber es ist doch wahr, ohne Ringo Starr keine Beatles, ohne Charlie Watts keine Stones
Und ohne Steinmeier kein Schröder. Damals jedenfalls, als sie noch in einer Band spielen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass alle über das Superwahljahr sprechen und immer nur die Politik im Auge haben. Eine andere, auch sehr wichtige Wahl fand jetzt am Wochenende statt. Und zwar die zum Vogel des Jahres. 455.000 Menschen haben sich an dieser Wahl beteiligt. Auf Platz 3 hat es der Kiebitz geschafft. Auf Platz 2 findet sich die Rauchschwalbe. Und auf Platz 1 und damit als Vogel des Jahres 2021 findet sich das Rotkehlchen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Und da Rotkehlchen auf Englisch Robin heißt, spielen wir na klar die Hymne aller Rotkehlchen. Fly, Robin, fly. Ich wünsche Ihnen einen lebhaften Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinke.